Na, also ich schwöre auf den Faktor Ernährung, mentale Gesundheit, Bewegung, guter Schlaf, gute Atmung, also das. Ja, mit Ernährung und Lebensstiländerung, naja, das sagen wir dann immer unseren Patienten leicht drüber, ist ja völlig okay, ne? Gibt ja auch immer dann Bereiche, gerade beim Alkohol, wo man sagen muss, das ist dann in einer Sphäre, wo es einfach extrem ungesund ist. Und da war ich wieder da und dann kam Nierenstein, also bin ich wirklich buchstäblich klitschnass geschwitzt aus dem Meeting raus, so halbwegs in die Notaufnahme.
Andreas Barthoff und Thomas Krause.
Ja, Andreas, jetzt muss ich auch was sagen.
Achso, da kam kein Countdown. Das fängt ja schon wieder gut an, das neue Jahr hier, was?
Groß Neues! Yay!
Es ist ja erst 15 Tage alt, wenn diese Folge rauskommt. Also,
ja.
Ne, wir haben also.
Darf man da noch.
Darf ihr seid da hoffentlich alle gut reingekommen. Ihr seid alle.
Groß Neues.
Wenn ihr nicht gesund seid, dann werdet schnell wieder gesund. Das hoffen wir. Ja, wir starten in das neue Jahr mit dem digitalen Frühshoppen mit einem Gast. Das machen wir in letzter Zeit ja häufiger. Und dieser Gast kommt aus Quickborn. Er nennt sich Ernährungscoach, heißt Christian Köhler, ist 46 Jahre alt, hat, glaube ich, war das eine vierjährige Tochter? Nee, entschuldige, was habe ich jetzt? Eine sechsjährige Tochter hat er, Entschuldigung. Das fängt hier wieder gut an im neuen Jahr, gut und perfekt vorbereitet. Christian, kannst du uns hören?
Ja, ich kann euch gut hören und bin gerade kurz zusammengezuckt, als du mein Alter genannt hast.
Ach so, ja.
Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ne?
Ja, ein Thema für viele ist ja nicht nur das Alter, jetzt gerade im Januar noch. Ich war jetzt schon zweimal im Fitnessstudio, leider völlig überfüllt dort, weil die Leute mit diesem Vorsatz geplagt dorthin rennen. Ich war selber auch auf der Waage schon kurz nach Neujahr und traue mich jetzt noch nicht wieder rauf. Ich warte jetzt noch mal eine Woche. Bin bei 92,5 Kilo. Das wäre kein Problem, wäre ich 1,95 groß. Leider bin ich nur 1,77 Meter. Der Body Mass Index ist knapp unter 30. Also es gibt viel zu besprechen. Thomas, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich wollte gerade sagen, hast du es gerade knarzen gehört? Das war meine Waage. Und ich war ja kurz vor Weihnachten auch noch relativ sehr krank. Also keine klassische Männergrippe, sondern richtig krank. Ich rätsel immer noch, was es war. Bin leider auch nicht zum Arzt gegangen, muss ich sagen. Aber es war sehr gruselig. Einziger Vorteil war, 4 Kilo runter, wahrscheinlich nur Wasser, aber auf der Waage sah es irgendwie geil aus. Und jetzt muss ich sagen, ich habe verhältnismäßig gut für meine Verhältnisse die Feiertage überstanden, aber das sind auch so 1 bis 1,5 Kilo. Ich bin 1,86 leider nur und bringe aktuell heute Morgen 116,3 auf die Waage, also eindeutig zu fett.
Oh Gott, oh Gott.
Und muss auch sagen, ich habe ja früher.
Aber auch gut gelebt.
Gut gelebt. Gut, das Zitat wollen wir jetzt nicht. Es stammt aus einer dunklen Zeit, aber.
Oh Gott.
Ja. Was wollte ich sagen? Bleibt mir eigentlich nichts. Ich schäme mich einfach still.
Naja, du schämst dich. Christian, auch wenn es geschäftsschädigend ist oder wäre, wie sieht es bei dir denn aus als Ernährungscoach?
Ja. Ne, also ich reihe mich da so ein bisschen bei euch ein. Ich möchte das aber so ein bisschen erläutern. Also ich bin auch 1,85, aktuelles, glaub noch, ich hoffe noch, ne, verändert sich ja auch im Alter.
Ja.
Ich glaube nicht beim Body Mass Index. Ich glaube, ich habe gerade so 88 Kilo Kampfgewicht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich in der letzten Zeit viel im Fitnessstudio verbracht habe und mich viel um den Muskelaufbau gekümmert habe.
Muskeln wiegen ja auch mehr, ne?
Ja, genau. Muskeln wiegen mehr.
Das ist mein großes Problem.
Genau. Ich komme aber auch gerade aus einer Phase eines Knorpelschadens. Das heißt, ich konnte die letzten 8 Wochen irgendwie so gar nichts machen. Bin vorher echt immer so 50, 60 Kilometer in der Woche gelaufen, plus Stunde den Köter gelüftet. Ne? Da kommen auch noch ein paar Schritte zusammen. Und das fehlt mir. Das ist mir natürlich auch in der Weihnachtszeit auf die Füße gefallen. Ich bin aber auch offen und gerade raus. Für mich ist die Weihnachtszeit total wichtig und Genuss funktioniert auch viel übers Essen. Aber diese ganzen Metriken, die ihr genannt habt, wenn ich in so einer Phase wie Weihnachtszeit bin, dann auch noch Verletzung oder, dann gucke ich da gar nicht so sehr drauf. Ich lebe die Weihnachtszeit eh seit Jahren in einer Gleitweihnachtszeit. Das heißt, die fängt für mich immer im November an. Ne? Wenn ich gut und fit bin, dann nutze ich den November, um mal so 1-2 Kilo plus drauf zu schaffen, von denen ich dann im Dezember zehren kann. Und da gebe ich dann, ich will nicht sagen Vollgas, aber versuche die eine oder andere vernünftige Entscheidung zu treffen. Geißel mich aber auch nicht selbst, wenn da das eine oder andere Unvernünftige drin ist. Und ich steige dann aber auch nicht um 0 Uhr Neujahr auf die Waage und rede mich in Schutt und Asche. Sondern Dezember ist dann die Kernweihnachtszeit. Und den Januar nutze ich auch nochmal als Gleitweihnachtszeit, um wieder zurückzurutschen in die alten Habits und Gewohnheiten. Und am 31.01., ne, da ziehe ich dann Bilanz. So.
Also in 2 Wochen gehst du dann auf die Waage. Das heißt, wir haben schon mal einen Fehler gemacht, dass wir sozusagen direkt nach Neujahr auf die Waage gestiegen sind. Das sollte man schon mal nicht machen, finde ich.
Kein Fehler, ne? Kann ja funktionieren. Ich mach's nur ein bisschen anders, weil ich das immer doof finde. Da hat man die gute Laune und nimmt die ganzen Vorsätze und dann steigst du danach auf die Waage und dann wird die Mauer, über die du rüber willst, auf einmal wieder noch höher, ne?
Ja, also ich glaube, als Genussmensch auch diese große Enthaltsamkeit, das geht letztendlich dann auch wieder nur nach hinten los, oder Christian? Wenn man dann sich zu sehr geißelt und sagt, oh, ich esse jetzt Weihnachten gar nichts oder mach so ein bisschen Spekulatius-Gewürz auf mein Knäckebrot oder so, das bringt ja auch nichts, oder?
Ja, genau. Also da über Weihnachten denkt ja auch jeder anders. Für mich ist das immer so ein totaler auch Flashback in die Kindheit und genau. Ja, soll ja auch die besinnliche Zeit sein und sinnlich, Genuss, ne, passt ja auch zusammen. Maßlosigkeit würde ich da jetzt nicht dann direkt einordnen. Also man muss schon die ein oder andere clevere Entscheidung treffen. Und ich finde, viel wichtiger ist, dann auch zu verstehen, warum man isst und warum man süße Sachen isst oder herzhafte Sachen isst und was es mit einem macht. Also wenn man das dann verstanden hat, dann hat man ja auch einen Ansatz, um daran zu arbeiten. Ne? Da hat man einen Fuß in der Tür und kann sagen, okay, warum esse ich denn Süßes? Okay, ich habe Wohlbefinden danach, ich fühle mich glücklich. Ne? So, und da hat man auf einmal so eine Gleichung aufgestellt. Ne? Ich habe das Bedürfnis nach Glück, ich esse was Süßes, ich bin glücklich. So, funktioniert ja. Na, so, und jetzt fangen die Leute an und nehmen da diesen Glücklichmacher, diese Süßigkeiten raus und wundern sich, dass die Gleichung auf einmal nicht mehr aufgeht. So, na, aber das ist ja die riesige Chance, da dann reinzugrätschen und zu sagen, okay, ich habe das Bedürfnis nach Glück, was gibt es noch anderes außer Süßigkeiten, was mich glücklich machen kann? Und wenn ich da was einsetzen kann in die Gleichung, die sich wieder richtig auflöst, dann ist doch alles fein.
Das klingt jetzt in der Theorie wunderschön, aber wie gehst du, also du bist da, das höre ich jetzt mal so raus, du bist kein Zucker-Taliban, der einfach sagt, du darfst gar keinen Zucker essen oder sowas, das nicht. Trotzdem sagst du ja, wir müssen irgendwie lernen oder können lernen, Maß zu halten oder vernünftig zu sein. Ja, das klingt ja in der Theorie so toll, aber wie kann das in der Praxis funktionieren? Also ich habe ehrlich gesagt leider noch viel zu viele Reste hier rumstehen, also weil wir auch immer nachgekauft haben. Mhm. Und also Weihnachten ist hier noch nicht vorbei, Mitte Januar, da steht dann immer noch irgendwelche Leckereien und ich sitze dann gerne abends, ganz ehrlich, auf dem Sofa und ach komm, machst du noch so eine schöne Tüte oder so eine Schokolade auf.
Ja, da springst du ja irgendwie mit, sagen wir mal, mit angezogenen Beinen, um nicht das Thema A-Bombe, das Wort A-Bombe zu nutzen, rein. Na, da wären wir ja ganz, ganz tief im Bereich Gewohnheits- oder Habit-Management. Und da geht eben ganz viel darüber, was finde ich für Alternativen? Mache ich mir die Gewohnheiten sichtbar oder mache ich mir die Gewohnheiten unsichtbar, die ich verändern möchte? Und wie mache ich das in ganz, ganz kleinen Schritten. Ne? Also von jetzt auf gleich die Sachen rauszuschmeißen und zu sagen, so 1. Januar, ich esse das nicht mehr, ich esse die Reste nicht auf. Das kann funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Ne? Ich vergleiche das immer gerne mit dem Thema Rauch, mit Rauchen aufhören. Ne? Wie höre ich mit Rauchen auf? So, ich persönlich bin so ein kleiner, bin eher so der Suchttyp. Ich müsste wirklich aufhören um 0 Uhr und sagen, so jetzt konsequent gar nichts mehr. Ne? Weil sobald ich dann wieder den Geruch in der Nase hätte oder sowas, dann wäre ich wieder total drauf. Mhm. So. Für andere Menschen funktioniert es aber anders. Wenn ich da Klientin oder Klientin frage, wie würdest du denn aufhören zu rauchen? Dann sagen die, ja, würde jeden Tag eine Zigarette weniger rauchen, indem ich sie mir vorher aus der Schachtel rausnehme. Und ich würde da locker hinkommen, auch ein entspannter Partyraucher zu sein, der aus Genuss eine mitraucht oder aus Geselligkeit und dann aber sofort wieder aufhört. So, das wird für mich nicht funktionieren. Ne? Da muss sich jeder dann mal selbst fragen, was für ein Typ bin ich dann, um meine Verhaltensweisen zu verändern.
Gut, gehen wir nochmal ein Stück zurück. Soweit ist das verständlich, aber Wie bist du selber dazu gekommen? Du bist ja, das haben wir zu Anfang bei der Vorstellung gar nicht erzählt, du bist jetzt ja kein Ökotrophologe oder Diätassistent, sondern du bist da ja sozusagen ja über dein eigenes Leben reingekommen, hast dich da selbst fortgebildet. Du kommst aber beruflich aus was ganz anderem. Was hast du ursprünglich mal gemacht und was hat dich am Ende ja zum Ernährungscoach werden lassen?
Genau, ich habe nicht das klassische Studium oder die klassische Ausbildung hinter mir. Ich würde mich selbst bezeichnen, ich mag ja den Friedrich Lichtenstein, ne? Dann habt ihr auch so eine tolle Podcast-Folge und der hat ja auch immer so
Dankeschön.
Wirklich coole, abgefahrene Bezeichnung, was er im Leben macht. So, ganz so kreativ bin ich nicht, aber ich würde mich so als Überzeugungstäter beschreiben, als Reisender, Studierender und Botschafter und als mein eigener Klient Null oder Klient Zero, wenn man so will. Ich habe in meiner vorherigen Karriere war ich in den Online-Medien unterwegs. Ich habe das größte deutsche Internetportal für Hundehalter aufgebaut, weil ich eine große, große Liebe zu Hunden habe.
Und das da heißt?
Es hieß Stadthunde.com, habe ich verkauft an einen Verlag und ist dann verschmolzen dort in andere Verlags.
Ah, okay. Also du musst dir um Geld gar keine Sorgen mehr machen.
In Klammern leider. Nee, so ist es nicht. Okay. Um Geld muss man sich immer Sorgen machen, egal wie viel man hat.
Oh Gott, hoffentlich nicht.
Das ist das Problem
nicht.
Am Geld.
Ich habe noch eine kurze Zwischenfrage. Ja. Und zwar, wir fragen ja immer, weil wir ja so eine Art Frühshoppen sind und es ist ja auch früh. Was trinkst du denn, Christian?
Ich trinke grünen Tee.
Doof, sehr ne? schön. Andreas auch grünen Tee? Oder
nee, grünen Tee Fanta, nicht. Ich trinke schwarzen Kaffee.
Ja.
Okay. Ich trinke ein Geschenk meines Schwiegervaters. Der hat mir nämlich zu Weihnachten einen Rum geschenkt. Und zwar Sansibar XO Rum Deluxe. So. Lege ich mal einen vor. Genau. Aber natürlich in einer sehr geringen Dosis, weil es ist ja tatsächlich, also wir haben zwar Frühshoppen, aber es ist ja Freitagmorgen, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, gucken wir mal, wie lange du mithalten kannst hier.
Ja, genau. Nein, das ist also wirklich nur so für die Farbe, aber den musste ich jetzt einfach mal probieren.
Okay. Den Ball müssen wir natürlich aufnehmen, Christian. Wir wollen jetzt nicht über Alkoholismus sprechen, das ist, glaube ich, ein anderes Feld, was man aufmachen müsste, also Sucht. Aber Alkohol an sich ist natürlich, das kannst du als Ernährungscoach wahrscheinlich auch bestätigen, eine relative Kalorienbombe, oder?
Ja, ist nicht das beste Zeug, wenn man abnehmen will, das stimmt.
Das heißt, wer abnehmen will, sollte ganz verzichten oder auch gilt da auch Maß halten. Ich kann, ach, wenn ich am Wochenende mich mit Freunden treffe, darf ich ruhig mal mein Bier und meinen Wein trinken, wenn ich dafür Montag, Dienstag wieder ordentlich bin. Oder ja, versucht halt auch mal, wenn wir jetzt, du hast ja uns gehört, wir liegen beide so ein bisschen in dem kritischen Bereich.
Leicht drüber.
Wenn wir jetzt deine Klienten wären, wird es wahrscheinlich erstmal so ein Gespräch mit uns führen. Ich gehe gerne zum Sport, also ich bin auch tatsächlich seit 20 Jahren Mitglied im Fitnessstudio, gehe da auch regelmäßig hin, nur im Januar fällt es mir halt sehr schwer, weil es nerven mich diese ganzen Dödel, die da rumrennen und letztendlich das einfach nur verstopfen für eine gewisse Zeit und nach 6 Wochen sind sie dann wieder weg.
Ja.
Was ist dein Rat zu sagen, also was würdest du uns raten, wie gehen wir damit jetzt um? Und da haben die Hörerinnen und Hörer ja vielleicht auch was davon.
Ja, also leicht drüber ist ja völlig okay. Ne? Gibt ja auch immer dann Bereiche, gerade beim Alkohol, wo man sagen muss, das ist dann in einer Sphäre, wo es einfach extrem ungesund ist und nicht nur was das Körpergewicht angeht. So, wenn da so Ausreißer dabei sind wie extremer Süßigkeitenkonsum oder extremer Alkoholkonsum, dann muss man natürlich schon gucken, wie man das in gewisse Bahnen lenken kann. Ich bin aber gar kein Freund der vollständigen Askese, weil man sich damit die Mauer immer höher baut und immer wieder gegenrennt und dann einfach frustriert ist. Ich bin so ein großer Fan, ich nenne das immer intern Zertifikatenhandel. Ne? Hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber so ein bisschen angelehnt an die Idee, womit verdient Tesla einen Großteil seines Geldes, indem es diese CO2-Zertifikate an Autokonzerne, die verbrennerfokussiert sind, verkauft. So. Und so kann man, finde ich, gut mit sich selber auch arbeiten, indem man sagt, okay, ich trinke gerne mal ein Bier oder zwei, aber dafür mache ich eben was anderes, um's zu kompensieren. So. Und wenn man es kompensiert, dann ist man eben bei null. Aber das hatten wir ja im Vorgespräch auch schon gesagt, wenn man dann abnehmen will, dann muss man ja gerade im Kalorienbereich ins Defizit kommen. Ne? Und dann gibt es ja ganz, ganz viele Stellschrauben und die muss man dann für sich persönlich rausfinden oder mit einem Coach zusammen rausfinden. Wo kann ich überall ein bisschen schrauben, um mich zu verbessern, anstatt mich an einem Bereich so komplett festzubeißen und den jetzt mit aller Macht auf 100 zu kriegen. das funktioniert nicht. Ja, gut ist, sich das ein bisschen bewusst zu machen. Ne? Also ich habe das gerade in den, wann war es, vor rummelig 2 Jahren, waren wir hier in der Nachbarschaft, eine klassische deutsche Neubausiedlung, na, die alle Kinder im gleichen Lebensalter, und man tingelt dann von Geburtstag zu Geburtstag so, und da habe ich auch irgendwie meine 1 bis 3 Bier gehabt, und weil es gesellig war, und habe gedacht, naja, wie viel Kalorien hast du jetzt hier eigentlich in dich reingetrunken? So, und das war dann irgendwie erschreckend, weil ich umgerechnet habe, wie viel ich im Gegenzug dafür laufen müsste, um wieder auf 0 zu kommen.
So. Ja, aber was ist denn so ein Bier, mal so als Beispiel? Also 0,3 Bier, was heißt das, wie lange muss ich dafür joggen?
Ja, da musst du schon so, je nachdem, in welchem Tempo du joggst, aber so ein Dreiviertelstündchen musst du da schon dann aufs Laufband.
Puh, ja.
Ja, Andreas rechnet das gerade in Rotwein um.
Ja.
Das sind dann, glaube ich, 5 Stunden auf dem Laufband.
Ja, so ungefähr, ja.
Oh Gott. Eine Flasche, Andreas, ne? Ja. Wir wissen ja seit Manuel Andrack, wenn jemand sagt 1 bis 2 Gläschen, dann ist das umgerechnet bei Rotweintrinkern immer eigentlich 1 bis 2 Flaschen. Hm. Sagt zumindest Manuel Andrack. Jetzt sind alle stumm. Also ja. dann möchte ich mal auf den Body-Mass-Index, dieses ominöse Umrechnungs-Dingens-Bummens, zu sprechen kommen. Also ich habe das hier vor mir nochmal in Zahlen liegen. Also ich habe hier so eine App natürlich, wo ich mein Gewicht eingeben kann. Und da kann ich also auch sehen, dass ich hatte ja vorhin gesagt 116,3, ganz wichtig, weil da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf, leider im Moment. Aber mein normales Gewicht wird hier bezeichnet mit, also ich fühle mich dazu gesagt mit 100 Kilo schon, also Uhu, also unter 100, also um die 100 Kilo, fühle ich mich eigentlich schon ganz wohl, muss ich sagen. Mhm. Und mein niedrigstes in den letzten 10 Jahren war mal 95, wo ich also auch sehr, sehr schlank schon aussehe für mein Empfinden. Und hier wird dann gesagt, normales Gewicht 86,2, was ich auch noch sage, okay, so viel habe ich vielleicht mal als 17-, 18-Jähriger gewogen, vielleicht sogar weniger, aber runter bis 63,9. Mit 1,86 Meter 63,9, kann das sein, Christian?
Boah, hört sich ein bisschen niedrig an. Die Sache bei dem Body Mass Index, finde ich, ist, muss dazu sagen, ich mag nicht so gerne mit so Zahlen und Metriken und so arbeiten. Mir stellen sich immer so ein bisschen die Nackenhaare auf, wenn Klienten zu mir kommen und sagen, ja, aber ich möchte unbedingt Kalorien zählen. Und dann sage ich immer, ja, aber warum denn? Viel besser ist es doch, ein gutes Gefühl zu kriegen, weil dann die Idee von deiner zukünftigen Ernährung wird es doch nicht sein, Kalorien zu zählen. So.
Entschuldigung, ich will dich gerne aussprechen lassen, aber ich habe gerade diesen Gedanken, weil es gibt ja so Portale wie Weight Watchers und so weiter, wo da hatte ich auch eine Freundin, die das mal so ganz extrem gemacht hat. Das ist etwas, was du gar nicht empfiehlst dann.
Ich mag das nicht so gern so pauschal sagen. Also ich sage immer, für mich wäre das überhaupt nichts. Für mich wäre das Stress pur. Es gibt Menschen, für die kann das super funktionieren. Ich habe aber auch viele Klienten und Klientinnen, die sagen, ich habe das gemacht, aber es funktioniert dann eben etappenweise, und ich komme dann trotzdem immer wieder auf mein Ursprungsgewicht, was nicht dem Idealgewicht entspricht, zurück. So, na, ich mag nicht sagen, das ist nicht gut. Es ist nicht mein Weg. So, das kann ich sagen. So, der Body Mass Index, der gibt ja eigentlich eine ganz gute Orientierung. So, gibt ja auch unterschiedliche Rechner, auch von Krankenkassen zur Verfügung gestellt. Wenn man dann die Daten eingibt, dann sagt man ja auch, wie sportlich aktiv bin ich, was für einen Job habe ich. Finde ich dann auch immer so ein bisschen gekratze an der Oberfläche. So, und was am Ende dann rauskommt, ist eine Zahl, die ja sehr das Verhältnis von Lebensalter, Körpergröße und Körpergewicht in Verbindung stellt, in Relation stellt. So. Mhm. Aus eigener Erfahrung meine ich zu glauben, dass das für Frauen ein bisschen wichtiger ist, wenn die auf die Waage steigen und da die richtige Zahl steht. Eigentlich ist es uns Männern relativ egal. So, wir sind jetzt alle irgendwie so bummelig in der gleichen Zentimeter-Größenordnung unterwegs. Wenn zu uns jetzt jemand sagen würde, Jungs, ihr wiegt alle drei 95 Kilo, aber habt euren Waschbrettbrauch und habt so breite Schultern, dass ihr irgendwie längs durch die Tür gehen müsst, hätte der ja gar keiner von uns Stress mit. Ne? Das finden wir alle cool. Wir hätten ja einen ähnlichen Body-Mass-Index. So. Aber wenn uns jemand sagen würde, ihr wiegt 95 Kilo, aber das konzentriert sich alles so um den Bauchnabel rum, dann würden wir es doof finden.
Ja.
Ja. Ganz genau. Da liegt der Hase im Pfeffer begraben.
Ja, genau. Da liegt der Hase im Pfeffer begraben. So. Und ich bin ein ganz großer Freund davon.
Das habe ich aber Tiet gerade. Na gut, okay.
Ja, wollte ich auch gerade sagen, mit so einer schönen Soße. Ich musste an so ein Video von Anthony Bourdain, der dann bei hier Paul Bocuse ist, und da gibt es nämlich auch so Hasen mit Schokolade übergossen und so. Läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Aber das ist eben, wenn ich dich richtig verstanden habe, Christian, dann ist deine Arbeit, die du machst, eben auch so, dass man sagt, jetzt nicht irgendwie nur Kalorien zählen. Man soll zwar im Kaloriendefizit sein, aber man soll eher ein Gefühl dafür kriegen, dass man sagt, Mensch, es muss ja auch nicht. Also viele Leute denken ja bei Abnehmen oder Gewicht, ein gutes Gewicht erreichen, nur ja, dann esse ich die ganze Zeit nur Salat oder ähnliches und verbinden das mit etwas Schlechtem. Wenn ich dich richtig verstanden habe, und korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dann möchtest du den Leuten einen Weg zeigen, wo der Genuss nicht außen vor ist und wo sie vielleicht auch mal neue Geschmäcker entdecken können. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Das hast du eigentlich gut auf den Punkt gebracht. Und dies eigentlich eine gute Steilvorlage nochmal, vielleicht um einen Schritt zurückzugehen, wie ich dazu gekommen bin.
Genau, das. Gerne.
Da waren wir auch so ein bisschen Haken geblieben. Also dieses Hundeportal. Ich habe da so ein paar gesundheitliche Einschläge hinnehmen müssen. Also ich mag das Wort Burnout nicht so gerne, aber Erschöpfungssyndrom wird es schon treffen. War einen Monat raus, habe dann weitergemacht. Also ich habe wirklich mitten in der E-Mail aufgehört zu schreiben und zu meinem damaligen Kompagnon gesagt, du, ich bin jetzt erstmal weg, das geht hier gar nicht mehr so. Und da war ich wieder da, und dann kam Nierenstein, also bin ich wirklich buchstäblich klitschnass geschwitzt aus dem Meeting raus, so halbwegs in die Notaufnahme, hat immer noch nichts verändert. Und dann kam irgendwann Rheuma, ne? Und dann war es so, dass ich morgens echt mit beiden Händen am Treppengeländer die Treppe runter bin, mit Schmerzen, konnte nicht mehr mit meiner Tochter spielen, konnte den Hund nicht mehr rauslassen, so ungefähr, brauchte also diese klassische Anlaufzeit morgens, Sport war irgendwie Mist, und da habe ich mich irgendwie auf die Reise gemacht und war natürlich auch beim Rheumaarzt, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will dem jetzt auch nicht Unrecht tun, ich will auch keine Namen nennen, aber es war so ein bisschen so, ja, mit Ernährung und Lebensstiländerung, naja, das sagen wir dann immer unseren Patienten, dann haben sie das Gefühl, dass sie was machen, aber das bringt nichts. Na, hier Chemie. Dann habe ich gesagt, ja, irgendwie danke fürs Angebot, ich will das nicht ausschließen. Und da ist mir auch ganz wichtig zu sagen, das muss jeder für sich selber entscheiden. So, aber ich habe mir nochmal so die Extrarunde genommen und gesagt, okay, gibst du dem anderen nochmal eine Chance? So, ich bin auch jemand, der da sehr offen ist. Bin dann über meinen Sport, mach Aikido, an einen guten traditionellen chinesischen Arzt gekommen, und als einen Baustein habe ich mir da irgendwie ein halbes Jahr die widerlichsten Kräuter ausgekocht und reingepfiffen und ganz viele andere Dinge probiert, die dann in Summe, vergleicht das immer wie so ein Trivial Pursuit Stein, wo man einzelne Tortenstücke reinschiebt, die dann in Summe funktioniert haben. Und ich bin dann, ja, acht Monate, nachdem ich da die Hände am Treppengeländer hatte, bin ich einen Halbmarathon gelaufen. So, und seitdem bin ich ja nicht gesund. Das funktioniert ja bei Rheuma nicht. Das ist eine chronische Krankheit, so basiert auch auf dem Immungeschehen. Aber ich bin schmerzfrei und ich merke es im Alltag eben nicht. So, und das war für mich so der Auslöser zu sagen, okay, da schaffst du dir mal auch ordentlich theoretisches Wissen rauf und machst den einen oder anderen Trainerschein, wie gesagt, oder Ausbildung im Ernährungsbereich. Wie gesagt, komplettes Studium kam für mich auch einfach nicht mehr in Frage. Und dann legst du los und teilst dein Wissen mit Individualklienten. Und parallel habe ich eben auch ja die Erfahrung gemacht, was das fürs Unternehmen heißt, wenn dann Leistungsträger, ne, so würde ich mich dann ganz frech bezeichnen, dann auch länger weg ist, ist auch schwierig. Ne? Deswegen ist eine große, große Mission von mir auch gesunde Ernährung, gesunde Lebensführung, hat ja auch viel mit dem mentalen Bereich zu tun, in die Unternehmen zu tragen und zu sagen, hey komm, das ist auch irgendwie eure Verantwortung und es ist eine Win-Win-Situation. Ne? Wenn es euren Mitarbeitern gut geht, dann geht es dem Unternehmen auch gut.
Aber damit meinst du jetzt vermutlich nicht das, was ja inzwischen überall angeboten wird. Ja, wir stellen da mal so einen Obstkorb hin. Ne? Das sollte schon darüber hinausgehen.
Ja, Obstkorb ist ja schon cool, ne? Gerade wenn er dann die Snackbox ersetzt, die ich aber auch, ne, so kennt ihr mich inzwischen, nicht verteufeln würde. Nee, aber wo es ein bisschen drüber hinausgeht, ne, wo es vielleicht so ein bisschen im Workshop geht oder wo man vielleicht auch einzelnen Mitarbeitern mal die Chance gibt, irgendwie mit einem Experten ihre Ernährungsweise durchzuchecken und zu sagen, dass da jemand mal sagt und rüberguckt und sagt, hey, das ist schon sehr cool, was du in den und den Bereichen machst. Hier hast du dann so ein bisschen Optimierungsbedarf, kann ich dir ein paar Lösungen aufzeigen? Oder eben ganz tief einzusteigen, habe ich auch schon gemacht, mit so Leistungsträgern, die definitiv nicht ausfallen dürfen oder sollten, da ins 1:1-Coaching zu gehen über eine längere Zeit und die Leute wirklich auf Vordermann zu bringen. Ne? Also ich will nicht Namen nennen, aber ich habe einen Klienten gehabt, mit dem ich 2-3 Monate gearbeitet und dann ist er zum Hausarzt gegangen und der Hausarzt wollte die Blutprobe ein zweites Mal einschicken,
weil die wieder
geglaubt hat, dass die Werte so durch die Decke gegangen sind, also im Positiven. Ne?
Also man kann da, das glaube ich dir auch und da bin ich auch völlig bei dir, dieses, dass man so sehr viele Sachen ändern kann. Es gibt natürlich auch gerade, wo du das sagtest, chronische Erkrankung. Du würdest ja wahrscheinlich jemandem, der wirklich krank ist und vielleicht auch so massiv übergewichtig ist, da ist deine ärztliche Begleitung auch durchaus sinnvoll oder würdest du das nicht so sehen?
Ja, na klar, ich finde es immer gut, wenn man gut aufgestellt ist und ein gutes Team dabei hat. Ne? Also ich schwöre auf den Faktor Ernährung, mentale Gesundheit, Bewegung, guter Schlaf, gute Atmung, also das. Was aber vielleicht, kann man das so sagen, in der Schulmedizin ein bisschen unterrepräsentiert ist. Ja, aber gleichzeitig bin ich natürlich niemand, der zu jemandem sagt, der wirklich schwerst krank ist. Weißt du was? Ess mal ein paar Brokkolisprossen morgens, dann kommt das schon alles wieder auf die Reihe. Ne? Da bin ich ganz, ganz weit von weg.
Aber die Gefahr ist ja, und da sind wir so beim Thema Trainerbranche, Thomas kann da ja auch viel zu sagen und du kennst es ja auch. Ne? Also erstmal ist ja nichts dagegen zu sagen und das, was du so erzählst, finde ich, klingt total schlüssig. Ne? Wer mich kennt, weiß so ein bisschen, dass ich immer so ein Problem habe, wenn es dann in diese Abgrenzung geht, Schulmedizin, was du gerade benutzt hast, was für mich so eine Art Kampfbegriff ist. Ne, aus der esoterischen Ecke schon eher.
Also okay, ja.
Ne? Ne, und da ist immer so ein bisschen, ich glaube, ich will dich da überhaupt nicht in diese Ecke stellen. Ich denke nur, dass unsere Hörerinnen und Hörer da vielleicht auch individuell gucken müssen und es ist, glaube ich, sehr sinnvoll, sich beraten zu lassen und auf seine Ernährung zu achten. Es ist halt immer so dann gefährlich, glaube ich, das ist jetzt nur so meine Einstellung, zu sagen, ich trenne das zu scharf. Also sage, naja, das, was mir gut tut, ist eben die gute Ernährung und das gute mentale Gefühl. Und das andere ist die böse Chemie. Ich glaube, da muss man sehr vorsichtig sein.
Ja, also so wollte ich auch gar nicht verstanden werden. Aber mein erster Anlaufpunkt waren ja auch die Ärzte und ich habe das auch nie, oder ich lehne das auch überhaupt nicht kategorisch ab. Das kann ja auch ein gutes Miteinander sein. Ich finde, wenn eine gute Ernährung auch hilft, vielleicht bestimmte Medikamentendosen vielleicht ein bisschen wieder zu reduzieren oder sowas, ne? dann ist ja auch schon viel geholfen. Ne? Wichtig ist ja, dass der Mensch sich damit wohlfühlt.
Ja. Aber das ist eben das Schöne, du kannst wirklich für dich sagen, klar, Rheuma wird man nicht wieder los, aber du bist symptomfrei, das ist ja schon mal toll, also keine Schmerzen. Das heißt also, Wenn ich jetzt sage, als Mensch, egal in welchem Zustand, ne, in einem schlimmen Zustand, würde ich sagen, geh erstmal zum Arzt. Und wie du schon sagtest, man kann dann die Blutwerte auch mal bestimmen und durchchecken. Aber wer jetzt zu dir kommt, ne, und sagt, wir gehen über die Internetseite, die haben wir in den Shownotes verlinkt und dann ist es ja individuell. Kann sich das jeder leisten? Weil ich nehme mal an, die Krankenkasse bezahlt das jetzt nicht.
Krankenkasse bezahlt es in den seltensten Fällen, beziehungsweise bezahlt es bei mir auch nicht, weil, das hatten wir auch rausgearbeitet, ich bin eben nicht der Diplom-Ökotrophologe, ich bin nicht der staatlich geprüfte Diätassistent und das ist ja das, um in der Lage zu sein, Dinge mit der Krankenkasse abzurechnen. Ne? Das ist genauso, wenn du kein Abitur hast, kannst du nicht studieren. So funktioniert es. Ne? Und das muss man auch immer klar kommunizieren. Gleichzeitig biete ich den Klienten, die mit mir gerne zusammenarbeiten möchten, weil die Chemie zwischen den Menschen muss ja auch stimmen. Ne? Man kann ja nichts, auch zum Hausarzt zu gehen, wo man sagt, der hört mir eh nicht zu oder irgendwie sowas, dann würde man ja auch wechseln. So, und ich sage immer, Mensch, wenn du nun unbedingt mit mir zusammenarbeiten möchtest, aber die Krankenkasse das nicht zahlt, kann ich das verstehen, dass das absoluter Hinderungsgrund ist, dann check doch mal, was die Krankenkasse zahlen würde und dann können wir ja immer noch mal sprechen. Ne?
Ja, guter Ansatz. Und ich denke mir einfach, dass Leute, die wie du so, solche Angebote machen, dass die ganz wichtig sind als, als Ergänzung zur Schulmedizin oder im Wechselspiel, dass man sagt, okay, ich gehe zum Arzt, lass die Blutwerte checken und alles, aber letztendlich zu einem normalen Hausarzt zu gehen und sagen, lass mal über Ernährung reden oder so, der zeigt einem dann doch den Vogel und hat keine Zeit. Ich glaube, das ist das, ja, was viele auch an solchen Ergänzungen schätzen, dass man sagt, da kommt ein Christian und man setzt sich gegenüber hin und dann sag mal, erzähl mal, wie sieht's denn aus? Und dann erzählt derjenige und du hörst zu. Das ist ja das übrigens, was viele bei den Ärzten heutzutage vermissen. Da ist man teilweise nur ein durchlaufender Posten, was ich sehr schlimm finde, weil viele Sachen so auch nicht entdeckt werden. Und ich möchte jetzt auch das ist natürlich jetzt keine Generalabrechnung, aber ich finde hier ich wohne seit 2012 in der tollen Autostadt Solingen und finde hier keinen, jetzt habe ich es doch noch untergebracht, und finde hier keinen vernünftigen Hausarzt. Ich habe kein Vertrauen in die Leute, wo die Praxis zwar voll ist, aber das heißt ja nichts. Es ist immer voll und man hat keine Zeit und ich habe mich impfen lassen in einer Praxis, die ich noch nicht kannte und fand das eigentlich im ersten Step sehr sympathisch, aber letztendlich da habe ich doch gesagt, nee, das ist nicht. Und das kann es ja leider auch nicht sein, ne?
Ja, was du beschreibst, ist so ein bisschen, ich sag immer dazu, wenn der Arzt oder die Ärztin schon weiß, was man hat, wenn man durch die Tür kommt und sich noch nicht mehr hingesetzt hat und gleichzeitig auch das Gefühl hat, als gesetzlich Versicherter, sobald du einen Fuß in die Praxis setzt, produzierst du eigentlich schon Minus für den
Arzt. Ja, ne? Ja.
Und dies mit dem Zuhören, was du sagst, Thomas, das ist eben ganz wichtig. Deswegen möchte ich auch unbedingt als Coach wahrgenommen werden und nicht als Berater. So, ne, dieses ganze, wir Deutschen sind ein sehr, sehr beratergetriebenes Volk. Ne? Und so funktioniert auch im Ernährungsbereich das ganze Marketing. Ne? Wenn du irgendwie bei Google Suchbegriffe eingibst und mal nach dem Suchvolumen guckst, dann hat Berater viel, 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 viel mehr Suchanfragen als Coach. Aber will jetzt auch gar keinem Berater zu nahe treten, aber um es ein bisschen einfach auszudrücken, sind Berater für mich tendenziell die Leute, die mit Wissen kommen und Wissen irgendwo reinbringen, ihren Input geben, aber mit der Umsetzung herzlich wenig zu tun haben. Und Coaches haben das Wissen, aber für die ist auch die Umsetzung wichtig. Ne? Das sind eher so Teamplayer. Und ich finde, was man rausarbeiten muss, ist, wir haben ja in Zeiten von Google und Wikipedia und so weiter, gibt es ja eigentlich kein Wissensproblem. Ich habe keinen Klienten oder Klientin hier, der Übergewicht hat und sagt, ja, aber am Zucker wird es nicht liegen, weil das ist ja gesund. Das wissen die Menschen schon.
Okay.
Die meisten.
Es geht eben um die Umsetzung. Ne? Wir haben Umsetzungsprobleme. Und wie kriegen wir es dann hin, vom Zucker
wegzukommen? Genau, Umsetzungsproblem. Ne? Genau.
Kommen wir so wieder zum Anfang oder relativen Anfang des Gesprächs, die Gewohnheiten, die man verändern muss. Ne? Das ist, jeder weiß, dass Zucker irgendwie schädlich ist, aber, und da muss ich eben auch aufpassen, wenn ich abends nach Feierabend meinen Hintern aufs Sofa fleze und die rote N-Taste für Netflix drücke, dann kann ich bis 3 zählen und ich habe dann Bock auf Chips oder Schokolade oder irgendwas. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ob ihr ähnlich.
Kann ich so.
Ist ja schon auch eine Konditionierung. Ne?
Also ja, genau, so ein bisschen, das ist eine so, Konditionierung. Ne?
Ja.
Da baut man sich einen riesen Stapel an Erfahrung auf, wo immer dieses kleine Wäschelabel Glück dann dranhängt, ne? Weil so speichern wir Erfahrung ab. Ach so, ja, Hintern aufs Sofa, Netflix, Süßigkeiten, ja, fühle ich mich gut, fühle ich mich entspannt, so super. Und ich würde da eine große Wette halten, wenn ich euch, Thomas, Andreas, auf eine Fahrradtour abhole, dann glaube ich, wird keiner von euch um 20:15 sagen, ihr Christian, lass mal nächste Tanke anfahren, weil es Schokoladenzeit.
Ja, genau. Nee. Genau, das ist einfach eine Konditionierung, das ist ein Anker, das sind akustische Anker, das sind visuelle Anker und das Ganze zum Beispiel habe ich das jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ganz einfach gehabt. Also wir waren in Wolfsburg über Silvester bei meiner Schwester und die haben da ja so ein schönes Lind Schokoladen-Outlet und da gab es auch wirklich, wirklich, wirklich gute Preise, sag ich mal. Also haben wir dann auch die Schokoladen, Tafelschokoladenvorrat aufgefüllt, unter anderem mit Lind und ein Pflaumenschnaps drin, mit Pflaumenschnaps drin und das ist nun wirklich eine Offenbarung. Vorgestern Abend vom Fernseher die ganze Schokolade platt gemacht, die Quittung kam natürlich am nächsten Tag, aber mit Genuss gegessen wenigstens. in einer halben Minute. Und dann aber gestern habe ich mir so einen Proteinpudding genommen, der ja auch süß ist, aber ich sag mal wahrscheinlich nur ein Viertel, wenn nicht weniger an Kalorien hat. Und es hat auch funktioniert. Das ist natürlich nicht so schön wie das haptische und das olfaktorische Erlebnis, diese Schokolade, und nachher dann auch das gustatorische Erlebnis, diese Schokolade dann wegzunageln, sag ich mal, mit Genuss. Aber letztendlich schafft es man es dann auch lange, oder habe ich es dann mit diesem kleinen Trick gestern auch geschafft und hatte kein Bedürfnis mehr, dann noch irgendwas zu essen.
Mhm. Aber ich finde das auch ganz, ganz spannend, was du sagst, mit Genuss und bewusst, wenn man das so macht, dann ist man ja schon letztendlich auf Level 2. Ne? Mhm. Gibt ja auch viele Situationen, wo man dann irgendwann wieder zu sich kommt und sich fragt, wer einen da die leere Chipstüte aufs Sofa gelegt hat. Ne? Mhm.
Ja.
Man
ja.
Feststellt, oh, das war ja selber. So. Und das finde ich, da hat man schon richtig guten Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn man sich bewusst entscheidet und sagt, okay, ich esse das jetzt, ich weiß, das ist nicht gut für mich, aber ich möchte das jetzt, ich brauche das jetzt. Also wenn wirklich der Verstand, ne, das Rationale, das Kognitive mit am Tisch sitzt, wo es wirklich Argumente gibt und nicht einfach so der Bauch-Herz-Bereich, der ja immer schneller ist in der Entscheidungsfindung, das einfach für uns entscheidet, keine Argumente auf den Tisch legt, aber sagt, mach das mal, dann fühlst du dich gut.
Mhm. Also ich habe das auch im letzten Urlaub in Belgien, waren wir eine Woche, und da habe ich wirklich mich komplett ausgetrickst, was total gut funktioniert hat. Da habe ich alles in Mikro, also eine Olive in 10 Teile zerlegt und die dann gegessen. Und das habe ich auch mit einem Pancake gemacht. Und dann habe ich komischerweise, nachdem ich den Pancake also wirklich so in 10, vielleicht sogar mehr Streifen geschnitten hatte und das dann Stück für Stück gegessen hatte, habe ich nicht, wie auch sonst, dann 5 Stück gegessen, sondern nur diesen einen. Weil das Erlebnis zwischen, also der Geschmack und dieses Gefühl, dieses Mundgefühl, das war alles da. Und normalerweise stopfe ich mir dann 5 Stück rein und da reichte dieser eine. Und da habe ich komplett, wir waren sogar in Schokoladenläden, ich habe auch Schokolade gegessen, aber auch hier wieder alles in ganz, ganz kleine, übertrieben kleine Portionen geschnitten. Und ich konnte also essen, was ich wollte, und habe nicht 1 Gramm zugenommen. Also ich habe mein Gewicht nach dem Urlaub gehalten.
Aber bist du denn da nicht vielleicht auch viel unterwegs gewesen, viel spazieren gegangen und viel Bewegung gehabt?
Wie auch sonst.
Du bist ja sowieso jemand,
auch meine Runde. Also ja, aber nicht mehr als sonst. Ich hatte ja mal, habe ja meinen Schrittzähler dabei gehabt. Also das hat gut funktioniert, weil ich auch keine Reue hatte, weil ich dachte, oh, jetzt hast du wieder 5 Stück von diesen Pancakes zum Frühstück gegessen. Ich habe nur 1 gegessen. Das hat gut, also das hat dieses normalerweise dieses Reinschaufeln, habe ich da ausgehebelt. Das hat ganz gut funktioniert. Leider.
Ich habe hier noch ein Marzipanbrot liegen, da werde ich das heute Abend auch mal zerschneiden.
Ja, mach mal.
Das werde ich mal probieren, damit ich das nicht atme.
Andreas, am besten mit so einem Sparschäler oder so.
Nein, aber ich garantiere dir, Andreas, wenn du das in übertrieben kleine Stücke schneidest, hast du gar nicht Lust, das ganze Ding aufzuessen.
Okay, ich werde das probieren und werde dann mal.
Probier es mal aus.
Drüber berichten. Christian, ich würde gerne noch mal einen kleinen Themensprung machen, um einfach, weil wir auch ein bisschen auf die Zeit gucken müssen natürlich.
Genau.
Du kannst dich ja wahrscheinlich erinnern, so ist doch gar nicht so lange her. Ich glaube vor 1-2 Jahren, da hat der Eckart von Hirschhausen, der ja selbst Mediziner ist, Arzt ist, hat so, ich will nicht sagen Werbung gemacht, aber er hat so ein bisschen das propagiert, das Intervallfasten. Ne? So, dass ich sage, okay, ich esse nur 8 Stunden am Tag und da kann ich im Grunde fressen, was ich möchte, und die restlichen 16 Stunden esse ich gar nichts. Mhm. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen reingelesen, habe auch mal mit einem Arzt drüber gesprochen, einem anderen Arzt, und der sagte, naja, am Ende ist es so, du korrigier mich da gerne, du musst einfach mehr verbrennen, als du reinwirfst. Ne, und das mag für den einen oder anderen funktionieren. Ich fand das bei Eckart von Hirschhausen, den ich sonst eigentlich sehr gerne mag, also so, ich habe den mal live gesehen und finde ihn auch so als Typ interessant, fand das schon ein bisschen schwierig, dass da ein Arzt, der sagt, er ist evidenzmedizinisch unterwegs, so eine Propaganda für etwas macht, was am Ende ja, da gibt es, glaube ich, auch inzwischen mehrere Studien zu, dass es eigentlich ziemlicher Quatsch ist, weil letztendlich, wenn du in der Zeit isst, was du willst, also sprich Schokolade und fette Sachen und sonst was, dann wirst du halt auch nicht abnehmen. Wie stehst du zu dieser, ich sag mal, Krücke, nenne ich sie jetzt mal, Intervallfasten? Kann das hilfreich sein oder ist das doch eher Blödsinn?
Oh, das ist ein ganz, ganz spannendes
ganz schwierig.
Thema, was du da anschneidest, Andreas. Ich würde mich da nahtlos einreihen in die Riegel von Eckart Hirschhausen, auch von unseren Ernährungsdogs, den Matthias Riedl und Anne Flag, die sind ja, wenn ich das so richtig mitkriege, auch große Fans davon.
Ja.
Ich glaube, die Frage ist immer auch, wofür setzt man Intervallfasten ein und wofür, wie sieht man das? Ne? Also ich glaube, bei vielen Menschen heißt Fasten, ne? Da sind die gedanklich dann gleich schon wieder irgendwie in so einem schimmligen Turm, in der Mönchskutte.
Bei Verzicht, ne? Ja.
Bei Wasser und Brot, ne? bei Verzicht. So.
Ja.
Fasten, Intervallfasten, vielleicht kann man Fasten mal ersetzen durch Nicht-Essen.
Mhm. Okay. Ja,
so. Wir müssen nicht immer essen. So müssen wir nicht. Und so sind wir ja auch gar nicht gestrickt. Ne? Weil früher, als unsere Vorfahren da in der afrikanischen Savanne auf die Idee kamen, sich auf die Hinterbeine zu stellen und zu jagen und zu sammeln, hatten die ja auch nicht jeden Tag oder ständig Jagderfolg. Ne? Das heißt, das ist ja in unserem Programm drin. Eigentlich, dass es nicht immer Essen gibt. So. Und was uns so ein bisschen auf die Füße fällt, ist dieses epigenetische Programm. Es gibt nicht immer was zu essen, aber in unserer heutigen Zeit gibt es eben doch immer was zu essen.
Alles, ne? Verfügbar, ja.
Ja, alles verfügbar. Ne? All you can eat, Döner, überall. Und unser Kopf sagt, ey, greif zu, weil du weißt nicht, wann du wieder was kriegst. Ne? Also unsere Software ist, was das angeht, total veraltet. So. Um zum Intervallfasten zurückzukommen. Ich habe damit 20 Kilo abgenommen. Ich finde, das ist eine super Technik. Aber Intervallfasten ist für mich keine Diät, weil das ist für mich viel, viel mehr.
Ja, und ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass die Leute, die das, also das hört sich ja fantastisch an, ich kann essen, was ich will. Wenn man sich natürlich 15 Tafeln Schokolade in der Zeit reinschiebt, müsste es ja eigentlich ganz logisch sein oder müsste es eigentlich jeder verstehen, dass man damit dann auch nicht abnehmen kann. Also, dass das kein Freifahrschein ist in der Zeit, in der man essen darf, wirklich schlemmt ohne Ende. Das ist ja klar, oder?
Also eher dann normal essen. Aber es ist jetzt für uns, für unseren Organismus, für unseren Körper gar nicht schädlich, mal über mehrere Stunden nicht zu essen, das ist klar. Also trinken sollte man schon, glaube ich, ne?
Aber ja, auf jeden Fall. Genau, also das, was Thomas sagte und was du ja auch sagtest, dieses Kaloriendefizit, das brauchst du natürlich, wenn du abnehmen willst. So anders funktioniert es nicht. Ne? Die Idee beim Intervallfasten ist ja so ein bisschen, es gibt ja unterschiedliche Modelle, ne? Also einmal 5-2, das heißt 5 Tage normal essen, 2 Tage irgendwie eher reduzierte Kost, eher so mehr mit Brühen und ein bisschen Gemüse arbeiten. Wird für mich nicht funktionieren, weil ich das am Wochenende machen müsste oder würde. So, ich müsste nicht, ich würde es machen und dann hätten ja alle nur einen schlecht gelaunten Papa am Tisch sitzen. Das funktioniert nicht.
Ich mache
diese 16-8-Variante. Das heißt, das, was du auch gerade schon erläutert hattest, Andreas, 16 Stunden nicht essen, 8 Stunden essen. So. Und die Idee ist aber, dass man ja so ein bisschen das Hungergefühl verschiebt oder runterreguliert und natürlich, wenn es bestmöglich funktioniert, auch in diesen 8 Stunden vielleicht eine Mahlzeit weglässt und auch nicht immer isst. So. Und in diesen 16 Stunden passieren ja ganz, ganz tolle Geschichten. Eine Geschichte ist ja, dass sich der Blutzuckerspiegel beruhigt und du in diese Fettverbrennungszonen reinkommst, dass der Körper eben aufgefordert ist, an die Energiereserven ranzukommen. Ne? Wie so ein Hybridmotor, ne? Der Stromakku ist leer, jetzt muss ich auf Verbrenner schalten. Ne? Also ich habe kein Glykogen und so weiter in den Muskeln aus der Kohlenhydratverdauung. Ich muss jetzt mal an die Briketts ran. Ne?
Okay.
Und mein Fett umwandeln, dass ich davon heize, also auf einen anderen Antrieb schalten. Und das funktioniert eben nur über einen längeren Zeitraum. So. Aber was viel, viel spannender ist, das hat mal so ein Japaner, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, auch wenn ich sehr Japan-affin bin, spreche ich die Sprache leider nicht, aber Yoshinori Ozu, der hat im 2016 einen Nobelpreis dafür gekriegt, dass er hat dieses Konzept der Autophagie innerhalb des Intervallfastens entdeckt. Also festgestellt, dass der Körper nach einer gewissen Zeit des Nicht-Essens, um nicht zu sagen Fasten oder Hungern, sondern nach einer Zeit des Nicht-Essens, fängt er an zu recyceln und aufzuräumen. So, unter anderem auch Eiweißstrukturen guckt er sich an, also die Zellen werden innerlich entschlackt und aufgeräumt. Und so ein bisschen geguckt, ne? wie so ein Schrottauto bei Kiso hier, Norderstedt bei mir um die Ecke, wird dann ausgeschlachtet, so was können wir davon noch in Teileverkauf geben und was ist wirklich Schrott. So, und unser Körper würde niemals gute Sachen wie Eiweiß oder sowas wegwerfen, sondern die kommen dann auf Lager und werden wieder verbaut.
Okay.
Das heißt, gesundheitlich wirkt sich das erheblich aus. Der Körper schaltet so vom Wachstumsmodus in Wartungsmodus, aktiviert die Selbstheilungskräfte, reguliert Entzündungsgeschehen runter, und das ist eben ein ganz, ganz tolles Konzept, um ja quasi sich jung zu halten, weil der Körper immer wieder so kleine Stresstrigger kriegt, hey, arbeite an dir.
Okay, also finde ich sehr interessant und bin da auch wirklich offen, habe aber immer so dieses Problem mit dieser, ja, wenn wir sagen, okay, wir machen es jetzt alternativ oder wir sagen, wir machen das jetzt so und so mal, auch das ist dann doch sehr sinnvoll, das zu begleiten, oder? Also gerade wenn jemand chronische Erkrankungen mitbringt, das müssen wir immer wieder mit dazu sagen. Also
Ja.
Diese Gefahr, und ich unterstelle dir da gar nichts, Christian, das meine ich nicht, nur die Gefahr ist ja oft in der Szene, in der du dich bewegst, dass da schwarze Schafe unterwegs sind, die dann manchmal sagen, naja, komm, machen wir so. Und da geht es auch viel um Geld natürlich. Dann werden Programme gemacht. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, vorhin hatte ich ja die Firma Weight Watcher, die will ich jetzt gar nicht in die schwarze Schafecke stellen. Das ist nicht so gemeint. Aber es ist oft für mich so ein bisschen problematisch, weil da so viele Sachen unterwegs sind. Und ich bin dann da doch sehr wissenschaftsgläubig, weil Wissenschaft ja immer sagt, okay, was kann ich heute beweisen? Das muss morgen ja nicht mehr so sein. Ne? Also es gibt ja durchaus Dinge, und gerade in der Ernährungs-, da kennst du dich einfach besser aus, da, glaube ich, ändert sich auch gerade ganz viel. Ne? Oder in den letzten Jahren hat sich sehr viel verändert. Wenn wir vor 10 Jahren das Thema hätten, wären gewisse Sachen gar nicht auf den Tisch gekommen,
sozusagen. Ja,
das und da, also wir haben jetzt einige Themen ja noch gar nicht angerissen. Also zum Beispiel, dass es ja 1000 Pillen gibt, um abzunehmen, also Wunderpillen mit irgendwelchen Sachen drin. Wir sollten nur langsam jetzt zum Umtrieb der Woche kommen. Umtrieb der Woche, Christian, weißt du vielleicht, ist ja unsere Rubrik, was treibt dich diese Woche, was hat dich in den letzten Tagen umgetrieben? Christian, hast du dir da schon was überlegt? Fällt dir da spontan was ein oder... soll Andreas erstmal anfangen?
Nee, dann fang du an, Thomas, weil ich
überlege. Dann fange ich an. Okay.
Der Umtrieb der Woche.
Ja, ist das gut? Okay.
Ja.
Dann fange ich an. Genau. Ja, mein Umtrieb ist, ich habe mich zwischen den Jahren so ein bisschen natürlich mit mir beschäftigt. Wie geht's bei mir weiter? Was soll ich nächstes Jahr machen? Was soll ich nicht machen? Wie fühle ich mich gerade und so weiter? Also so ein bisschen Nabelschau, was man halt so macht zwischen den Jahren, wenn man Thomas Krause heißt. Und da habe ich festgestellt, dass ich die Rubrik einführen möchte für mich, Menschen, die ich nicht gekannt habe und doch sehr vermisse, also Prominente, wie zum Beispiel ein Herbert Feuerstein, den ich sehr vermisse, der auf seine Art und Weise immer dafür gesorgt hat oder auch Dinge auf eine sehr humoristische Weise eingeordnet hat. Roger Willemsen, den ich wirklich sehr vermisse in diesen sehr, sehr harten Zeiten. Stichwort Corona, Angriffskrieg Russland und so weiter und so weiter. Hassspaltung. Was hätte der dazu gesagt? Was hätte der dazu köstlich formuliert, geschrieben? Und natürlich auch Leute wie Christoph Schlingensief, der einfach durch seine Provokation Themen angestoßen hat, die auch der Gesellschaft wehtun, beziehungsweise auf den Zahn gefühlt haben. Und da habe ich wirklich fest, ich kenne keinen von diesen oder kannte keinen von diesen persönlich, habe die nie kennengelernt und werde sie eben auch nicht kennenlernen. Es sei denn, ich glaube an einen Himmel, an dem man sich vielleicht wieder trifft, aber die sind dann vielleicht auch eher im prominenten Himmel. Und habe aber festgestellt, dass mir das wirklich auch ein bisschen wehtut. So als ob ich mir einbilden könnte, dass ich sie mal gekannt habe. Leute, die ich sehr vermisse, Ende der Rubrik.
Gut, sehr schön. Christian, hast du einen Umtrieb der Woche, der dich?
Ja, habe ich durchaus. Also ich habe mir vorgenommen, auch wenn ich mir einbilde, in dem Bereich schon ganz, ganz gut zu sein, aber mich noch mehr in dieses Thema Achtsamkeit für mich selber reinzuarbeiten, einfach noch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Wir haben jetzt gerade eine Phase hinter uns, wo es so innerhalb der Familie mehr und mehr gesundheitliche Einschüsse oder Einschläge gab. Heute ist sowieso ein bisschen ein schwieriger Tag für mich, weil heute eigentlich genau um die Zeit, wo wir jetzt sprechen, vor 2 Jahren unsere geliebte Hündin haben gehen lassen müssen oder sie haben erlösen müssen. Und für mich steht so die Woche oder die letzten Tage darum, unter dem Fokus oder dem Bestreben, noch mehr Zeit mit den Lieben zu verbringen, da noch besser zu werden und wirklich jeden Moment zu nutzen. Weil es gibt viele Momente, aber es gibt eben, jeder Moment ist eben einzigartig. Und was ich mir so als Umtrieb aufgeschrieben habe, ist einfach zu gucken, noch mehr und noch besser Haltung zu bewahren. Das heißt nicht, meine damit nicht die politische Haltung oder empathische Haltung, sondern einfach zu sehen, dass man sich selber ordentlich bewegt, geistig, und sich nicht immer so viel von anderen Dingen bewegen lässt. Ne? Weil ich, was Umtrieb angeht, ich bin vielleicht im Kopf viel zu sehr umtriebig, und da gehen mir dann viel zu sehr Sachen, die wichtig sind, aber nicht dringend durch die Lappen. So, das ist mein Umtrieb.
Mhm. Schön. Schön, sehr schön. Ja, dann kommt mein Umtrieb noch, und der geht auch so ein bisschen, komischerweise hat er mit euren Umtrieben etwas zu tun, ohne dass wir es abgesprochen haben. Oh. Wir haben gerade in der Familie, ich möchte jetzt gar nicht zu nah ins Detail gehen, weil ich nicht weiß, ob diejenigen Menschen das möchten, aber wir haben einen Trauerfall in der Familie. Eine Frau über 60 ist gestorben, sehr plötzlich an diesem verdammten Krebs, ne? Also sehr schnell und so weiter. Ja, und ich weiß, dass diese beiden obwohl sie viel zu früh gestorben ist, ein tolles Leben hatten, soweit ich das beurteilen kann. Auch als Paar super funktioniert haben, sehr harmonisch waren. Die werden sicherlich auch mal gestritten haben, aber die haben ihre Zeit sicherlich nicht verschenkt. Haben auch gemeinsame Sachen gemacht, also haben später noch Fahrradfahren zusammen entdeckt. Und das fand ich irgendwie ganz toll. Und jetzt, wo ich mich so damit beschäftige, mit dem ganzen Thema, denke ich immer so, es ist toll, wenn sowas, das muss man auch mal sehen, dass es einfach Paare gibt, die ein tolles Leben hatten, auch wenn es vielleicht in dem Fall, es gibt noch viel kürzere, wo die Menschen schon mit 30, 40 oder 20 sterben, das ist dann ganz tragisch, aber es ist immer zu früh, aber es ist irgendwie tröstlich zu wissen, die hatten eine schöne Zeit und die haben eine richtige Entscheidung getroffen. Und da denke ich dann manchmal, da gibt es dann sehr viele, auch da möchte ich jetzt überhaupt nicht an einen bestimmten Menschen denken, aber wo so toxische Beziehungen, das müssen jetzt gar nicht Liebesbeziehungen sein, auch andere, wo man sich vielleicht auch manchmal trennen muss. Also nicht nur aus einer Beziehung, auch von anderen Menschen, wo man sagt, die tun mir nicht gut.
Ja.
Ne? Und das, glaube ich, so, das hat mich so sehr umgetrieben in letzter Zeit, weil ich da sehr viel beobachtet habe und auch so gesehen habe, wie schnell sowas gehen kann, dass auch ein Leben zu Ende geht. Und das kann durch einen Unfall sein oder durch so eine blöde Krankheit. Und das, ja, einfach gucken, dass man so lebt, dass man es nicht bereut. Das ist relativ schwierig, das weiß ich. Und das ist auch nichts, was jetzt jeder sofort umsetzen kann. Aber wer längere Zeit in toxischen Beziehungen ist, der sollte vielleicht das mal überdenken.
Das ja, so. Oder einfach Leute, die einem tierisch auf den Senkel gehen und sagen, das tut mir nicht gut, warum soll ich mir das antun?
Ja, ne?
Also das gibt es ja auch.
Ne? Ja, und das ist das, was Christian ja auch ziemlich zu Anfang gesagt hat, dieses Mentale spielt ja auch eine Rolle.
Ne,
bei der Ernährung und so weiter.
Überall.
Ja, ich würde gerne noch viel, viel länger sprechen, aber wir wissen, dass ein Podcast einfach endlich sein soll. Ich bin der Meinung, Thomas, ich hoffe, ich greife da nicht vor, wir sollten Christian auf jeden Fall zur Wiedervorlage
nehmen. Ich sag mal Wiedervorlage, genau, ja. Ganz genau.
Dass wir vielleicht irgendwie, ich sag mal jetzt willkürlich, nach Ostern mal miteinander nochmal sprechen. Das ist dann einfach mal eine Zeit, wo man über Ernährung sprechen kann.
Ja. Christian, ja, vielen, vielen Dank, dass du hier zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du mit uns ein bisschen geplaudert hast. Und ich hoffe, dass unsere HörerInnen jetzt auch ein Stückchen klüger geworden sind, dass ihr vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgenommen habt. Schaut mal bei Christian vorbei auf der Website oder im Social Media. Und wir hoffen, dass ihr alle gut ins neue Jahr gestartet seid. Und wir sagen einfach Tschüssi.
Tschüss, ihr Lieben.
Vielen, vielen Dank an euch auch und ja, tschüss.